Guten Morgen. Zum heutigen Gottesdienst, dem dritten Sonntag nach Epiphanias, und er wird auch Bibelsonntag genannt. Und wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen, die ihr da seid, ob groß oder klein, jung und alt, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Danke. Und danken möchte ich allen denen, die an der Gestaltung des Gottesdienstes mitwirken. Aber nicht zuletzt gilt der Dank unseren Herrn und Heiland, der dies alles möglich macht, dass wir seine Gnade und Barmherzigkeit durchspüren dürfen. Wir möchten uns grüßen mit der Jahreslosung. Ich stöße euch noch einmal vorsorgen heute. Nächste Woche muss es alleine klappen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich sage die ersten zwei Worte und die anderen sind für uns alle bestimmt. Gott spricht.
Ja.
Prima. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet: rein oder unrein? Ein großer Schritt für Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß es auch nicht. Aber eins weiß ich noch, Herr Pfarrer wird es uns noch sagen. Und da sind wir gespannt auf seine Predigt, was er uns heute im Auftrag unseres Herrn eben sagen möchte. Was für ein Schritt das sein wird. Ich möchte noch den Wochenspruch lesen für die kommende Woche. Er steht bei Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir feiern heute Predigtgottesdienst. Und im Anschluss feiern wir das Heilige Abendmahl. Und gleichzeitig ist Kindergottesdienst für die Schulkinder und für die Kleinen die Kinderstunde. Und bei dem altbekannten und bewährten Lied Felsenfest und stark ist mein Gott, kommen Sie nach vorn. Ich freue mich schon, hier stehen Sie, sitzen Sie, dass wir Sie dann nochmal vorne sehen, wenn er vorkommt. Um auch nochmal mit dem Segen rüberzugehen. Und nun segne uns der Herr diesen Gottesdienst ihm zur Ehre und uns zur Kraft und zur Auferbauung. Amen. Und so wollen wir einstimmen in das erste Lied, was gleich auf der Leinwand erscheinen wird. Der Herr sei mit euch. Wir wollen beten. Gott, voll ungeahnter Möglichkeiten, zu dir kommen wir, weil wir deine Kraft brauchen. Schenke uns Mut, der unsere Ängste überwindet, Fantasie, die unseren Träumen Flügel leiht. Lass uns spüren, was uns lebendig macht und Leben in deine Schöpfung hineintragen. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Ich will euch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden, Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Worte der Heiligen Schrift.
Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Stark halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod, trennt mich von Jesu Liebe, er ist Held. Nichts in dieser Welt hält seine Liebe auf. Felsenfest ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starke Halt in Not, du bist mein Herr und Gott, felsenfest ist mein Gott.
Na, was drängelt euch denn alle so da hinten? War besser, als der Weihnachtsberg noch stand, da konnte man sich nicht so verstecken. Schön, dass ihr da seid, lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder, du hast die Kinder zu dir kommen lassen und hast sie gesegnet. So lesen wir es in der Bibel. Danke für die Kinder, die heute hier sind. Segne sie in Kinderstunde und Kindergottesdienst. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Amen. Eine gute Zeit wünschen wir euch. In Christus gilt nicht Ost noch West, es gilt nicht Süd noch Nord. Denn Christus macht uns alle eins in jedem Land und Ort.
In Christus findet unser Herz, was wahre Einheit bringt. Er ist es, der das goldne Band der Liebe um uns schlingt. So reicht einander eure Hand, uns trennt kein Unterschied. Wer immer unserem Vater dient, ist der Familie glied. In Christus trifft sich Ost und West, es trifft sich Süd und Nord. Wir wissen uns in Christus eins, gegründet auf sein Wort.
Ich möchte uns das Evangelium lesen für den dritten Sonntag nach Epiphanias. Es steht im Evangelium bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. In den hohen Festzeiten des Kirchenjahres tun wir das mit dem Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, Nummer 805 im Gesangbuch, und es wird auch projiziert. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten.
Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Im Himmel, zu allen Zeiten hat dein Wort Menschen herausgefordert. Es fordert auch uns heraus. Danke, dass jetzt Zeit ist, um auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich, öffne uns Herz und Verstand, damit es Raum in uns findet und unser Denken und Handeln bestimmt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Abschnitt aus der Bibel, über den heute zu predigen ist, der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Ich werde das im Laufe der Predigt vorlesen, sag bloß schon mal für alle, die es mit aufschlagen wollen. Der Herr segne an uns sein Wort. In 2010 war ich zum ersten Mal mit meiner Frau in Israel. Das war eine Vorbereitungsreise für eine Reise, die wir dann später mit der Gemeinde gemacht haben. Und entsprechend viel Programm hatten wir in den wenigen Tagen. Wir haben viele der Städten gesehen im Heiligen Land, die man dort so sehen kann. Und viele der Städten waren so, dass ich sofort was damit in Verbindung bringen konnte. Also Berg der Seligpreisungen und das Dorf Kana und die Grabeskirche in Jerusalem. Und dann kam der letzte Tag, wir mussten zurück nach Tel Aviv zum Flughafen und haben auf dem Weg nach Tel Aviv nochmal in Jaffa halt gemacht. Das ist unmittelbar vor Tel Aviv, da kann man schon die Skyline von Tel Aviv sehen. Und der Guide hat uns dort noch ein bisschen rumgeführt und dann führt er uns zu einem Haus am Wasser, am Meer. Schönes Haus, Turm dran und schöne Mauer. Schöne Umfriedung um dieses Grundstück. Und dann sagte er, und das ist das Haus des Gerbers Simon. Und ich dachte so, aha. Und musste meiner Schande gestehen, ich hatte keine Ahnung, was es damit auf sich hat, wer der Gerber Simon ist und was in seinem Haus abgelaufen ist. Wenn ihr das sofort wisst, dann seid froh, dass ihr es euch so gut in der Bibel auskennt. Wenn ihr, wie ich, auch keinen Schimmer habt, dann sagt es niemandem. Und wartet eine Viertelstunde, denn der heutige Predigtabschnitt beginnt in diesem Haus. Ich lese Apostelgeschichte 10, ab Vers 21. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du zu ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Petrus war in Joppe zu Gast, also dem heutigen Jaffa, im Haus des Gerbers Simon. Und dort war ihm vorher etwas Eigenartiges passiert. Lese ab Vers 9. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten. Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss.
Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr. Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war verwirrt. Er kannte seine Bibel, er kannte den Willen Gottes und er kannte natürlich auch die Übersicht in 3. Mose 11 über die Tierarten, die verzehrt werden dürfen. Und nun wird er in einer Vision aufgefordert, gegen Gottes Gebot zu verstoßen? Soll er wirklich geschriebene Gebote übertreten und sich dabei auf ein gehörtes Gebot berufen? Klar, er hatte bei Jesus gelernt, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch für das Gesetz. Jesus hatte das Pflücken von Ähren am Schabbat geduldet. Er hatte am Schabbat geheilt. Er hatte keinen Stein auf eine überführte Ehebrecherin geworfen. Und Gott hatte mit seiner Auferweckung bestätigt, dieser Jesus ist der Christus und damit auch der Herr über das Gesetz des Mose. Kann und darf jetzt noch irgendein Gebot oder irgendein Verbot sozusagen an Jesus vorbei angewendet werden? Schon klar, aber andererseits, was gilt denn dann noch? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir anfangen, das von Gott inspirierte Wort zu relativieren? Kann es denn sein, dass derselbe Gott, der die Gebote in 3. Mose 11 gab, jetzt in einer Vision sagt, vergiss das, schlachte und iss? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm: Da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Dass Petrus hinuntergehen muss, liegt zunächst mal ganz simpel daran, dass er ja auf dem Dach des Hauses gebetet hatte. Man kann das aber durchaus auch im übertragenen Sinn verstehen. Petrus, komm doch mal runter von deinem hohen Ross, ein bibeltreuer, gesetzeskonformer, rechtschaffener Jude und geistbegabter Christ zu sein. Komm runter und begib dich auf Augenhöhe mit den Heiden. Leg deine Bedenken ab und mach dich mit ihnen auf den Weg. Denn ein Heide, ein Hauptmann der römischen Armee, hatte die Delegation zu Petrus geschickt. Cornelius hieß er. In Caesarea lebte und diente er, und zwar dem römischen Kaiser, wem sonst. Caesarea hieß Caesarea, weil der Geist des römischen Kaiserkults die Stadt bestimmen sollte. Wir kennen solche Beispiele, Karl-Marx-Stadt, Leningrad. Der Cäsar in Rom sollte in dieser Stadt den Ton angeben. Und der Cäsar in Rom verkörperte den Staat. Er garantierte Ordnung und Sicherheit und er wurde verehrt wie ein Gott. Ein Hauptmann wie Cornelius hatte nicht nur die Aufgabe, die ihm unterstellten Soldaten zu führen, sondern auch die Bevölkerung zu kontrollieren. Vorbeugende Maßnahmen waren das aus Sicht der Römer. Bespitzelung und Unterdrückung nannten es die Juden. Aber es war was Verrücktes passiert. Beim Spitzeln hatte er das Leben der anderen schätzen gelernt. Es nötigte ihm Respekt ab, wie moralisch hochstehend, wie konsequent, wie hingebungsvoll diese frommen Juden lebten. Im Hauptmann Cornelius war eine Überzeugung gereift. Anbetung und Verehrung gebühren allein dem lebendigen Gott im Himmel und nicht dem sterblichen Cäsar in Rom. Cornelius begann zu beten. Er richtete sich nach den Gebetszeiten der Juden. Er spendete Geld, tat also etwas gegen das soziale Elend in seiner Garnisonsstadt. Am Anfang von Apostelgeschichte 10, wo er uns vorgestellt wird, liest sich das so. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Und was werden die Juden in der Synagoge in Caesarea gesagt haben? Vielen Dank für dein Interesse, Cornelius, aber du bist und bleibst für uns ein Heide. Du bist nicht beschnitten, du arbeitest am Schabbat und unsere Speisevorschriften, die kannst du bei deinen offiziellen Anlässen sowieso nicht einhalten und außerdem gehörst du zu den Besatzern. Kennt ihr so einen Cornelius? Der Cornelius von heute gehört keiner Kirche an, aber er ist ein aufgeschlossener Mensch, ein Menschenfreund, engagiert, auch sozial engagiert. Nach Katastrophenmeldungen in der Tagesschau schaltet er nicht um, sondern er spendet etwas auf das angegebene Spendenkonto. Menschenvergötterung, Starkult und solche Sachen sind ihm völlig fremd. Cornelia, sein weibliches Gegenüber, ist durchaus religiös interessiert. Vielleicht hat sie schon mal einen Meditationskurs in der Volkshochschule besucht. Auf ihrem Nachttisch liegen Bücher vom Dalai Lama und von Anselm Grün. Was sagen wir über solche Menschen und was sagen wir zu solchen Menschen? Wie sehen wir sie? Du bist religiös interessiert. Du hältst Gebete für hilfreich. Das ist schön. Aber so richtig gläubig in unserem Sinn, so richtig wiedergeboren bist du nicht, oder? Da ist keine Bekehrung, da ist keine Sündenerkenntnis, da ist kein Christusbekenntnis. Diesem Cornelius, also dem in der Bibel, diesem Cornelius, diesem Gottessucher zwischen allen Stühlen, erscheint ein Engel Gottes. Und er gibt ihm den Auftrag, Leute nach Jaffa, nach Joppe zu schicken, in das Haus des Gerbers Simon und dort den Petrus abzuholen und zu sich zu bitten. Wir werden das dann noch aus seinem eigenen Mund hören. Wie wir inzwischen schon wissen, haben sie ihn gefunden. Sie entscheiden, die 58 Kilometer nach Caesarea erst am nächsten Tag zu absolvieren. Und man kann gespannt sein auf die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius. Und die wird uns ab Vers 24 erzählt. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte: "Steh auf. Ich bin auch nur ein Mensch." Na, das geht ja gut los. Cornelius ist ganz Kind seiner Zeit und seiner Welt, geprägt vom militärischen Leben mit seinen Ehrenbezeugungen, aufgewachsen und groß geworden im römischen Kaiserkult mit seiner Menschenvergötterung. Wohnhaft in Caesarea, der Kaiserstadt. Ihm fällt nichts Besseres ein, deshalb fällt er vor Petrus auf die Knie. Und wie reagiert der Apostel, der mit Jesus durchs Land gezogen war, der das Pfingstwunder miterlebt hatte, nach dessen Pfingstpredigt sich mehr als 3000 Menschen bekehrt hatten, der gerade noch in Joppe einen Gelähmten geheilt und eine Tote auferweckt hat, der wirklich von sich sagen kann: "Mich schickt der Herr." "Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch." Und er hebt den Heiden vom staubigen Boden auf. In einer Geste der Barmherzigkeit kommen diese beiden Männer zusammen, die so unterschiedlich sind wie nur irgendwas. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt.
Und nun steht der ehemalige Fischer Petrus in einer Gesellschaft, in der sich die High Society Caesareas spiegelt. In einer Legende heißt es, dass bei diesem Termin auch die Frau von Pilatus dabei gewesen sei. Das steht nicht in der Bibel, aber das deutet an, was dort für Leute waren. Bis jetzt wissen ja weder Petrus noch Cornelius, was das hier eigentlich werden soll. Cornelius hatte vom Engel nur gehört, hol einen gewissen Petrus hierher. Warum, wusste er nicht. Und Petrus hatte vom Heiligen Geist gehört, geh mit. Warum und zu welchem Zweck, hatte er nicht erfahren. Was macht man da, wenn man sich plötzlich in einer ganz fremden Gesellschaft wiederfindet und nicht so richtig weiß, was man da soll? Man rettet sich erstmal ans Buffet, man macht ein bisschen Smalltalk und man sieht zu, dass man bei Zeiten die Kurve kriegt. Aber dann wird es auf einmal still, die Musik hört auf zu spielen, alle Gäste blicken erwartungsvoll auf Petrus. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Auch Petrus ist ganz Kind seiner Zeit und seiner Tradition. Und deshalb sagte er als erstes, eigentlich, verehrte Familie Cornelius, dürfte und wollte ich mit ihnen gar nichts zu tun haben. Das hilft immer, wenn man irgendwo zum ersten Mal ist und fremd, erstmal zu sagen, also im Grunde genommen gehöre ich nicht hierher und will mit euch gar nichts zu tun haben. Das ist sozusagen der Kopfsprung ins Fettnäpfchen. Die Diener müssen ein bisschen aufpassen, dass ihnen die Amphoren nicht aus der Hand fallen und alle gucken betroffen auf ihre Häppchen. Es ist im Grunde unendlich peinlich. Zum Glück kriegt Petrus die Kurve noch. Ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die 9. Stunde. Ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Ich will gerne noch erzählen, wie es in diesem Abschnitt weitergeht. Petrus verkündigt die gute Nachricht von Jesus. Er wagt es, im Haus eines Hauptmanns der römischen Armee, mitten unter hochrangigen Gästen, den mutigen und provokanten Satz zu sagen, Christus Kyrios, Christus ist der Herr. Der Geist Gottes erfüllt die Anwesenden, das Wunder von Pfingsten geht weiter, Menschen aus völlig unterschiedlichen Milieus verstehen einander. Cornelius bekehrt sich zu Jesus und lässt sich taufen. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit, sagte der amerikanische Astronaut Neil Armstrong, als er am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Der Besuch bei Cornelius war auf den ersten Blick ein kleiner Schritt für Petrus. Inzwischen haben wir schon gemerkt, so klein war der gar nicht. Das hat eine Menge Überwindung gekostet. Vor allem aber war er ein riesiger Sprung für die damals noch junge Kirche. Die Frage, ob der Jude Jesus auch für Menschen, die keine Juden sind, der Messias, der Christus sein kann? Diese Frage hatte das Potenzial, die jungen christlichen Gemeinden zu spalten. Und auch Petrus kriegt noch genügend Ärger deswegen. Paulus sowieso. Wir sehen hier eine Kirche, die weitergeht. Also die über die bisherigen Grenzen hinausgeht, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Kirche, die weitergeht, das ist auch das sympathische Label, unter dem unsere Sächsische Landeskirche Gemeinden fördert, die Grenzen überschreiten, die etwas versuchen außerhalb ihrer Gebäude, außerhalb der Personengruppen, die wir sowieso erreichen, außerhalb der Arbeitsformen, die wir immer schon pflegen. Es gibt eine schöne Internetseite dazu, Kirche, die weitergeht. Kann da gerne mal gucken, was da versucht wird. Wie damals passt das nicht jedem und wie damals haben manche die Sorge, dass Kirche an der einen oder anderen Stelle auch zu weit gehen könnte. Was können wir von dieser Grenzüberschreitung in Caesarea für den Umgang mit unseren Grenzen lernen? Ich möchte zunächst mal festhalten, der Auftrag dazu muss von Gott kommen. Er erfolgt im Gebet. Petrus geht nicht zu Cornelius, weil er Gottes Gebote für überholt hielt oder weil die damalige Kultur solche Ab- und Ausgrenzungen nicht mehr vorsah. Er tut es, weil Gott es ihm im Gebet gezeigt und gesagt hatte. Und da kommt was Zweites, Wichtiges dazu. Was Petrus von Gott hört, passt zu dem, was Cornelius von Gott gehört hat. Das ist ja so, als hätte jeder von beiden ein Puzzleteil in der Hand. Keiner weiß so richtig, warum er das machen soll, aber als sie zusammenkommen, merken sie, diese Teile passen zusammen. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Gott auch mal zu einer einzelnen Person sagt, was für seine Kirche, für seine Gemeinde, für eine Gruppe von Menschen jetzt dran ist. Aber oft genug ist es in der Kirchengeschichte eben auch schiefgegangen. Wenn jemand die Stimme Gottes hört, wenn jemand eine Vision von Gott empfängt, dann braucht es in der Regel die Bestätigung durch andere. Das ist ja der Hintergrund, warum die ganze Gemeinde den Auftrag hat, prüft alles und behaltet das Gute. Das Dritte, was mir auffällt, eine Vision, ein Auftrag, den Gott mir gibt, kann mir gegen den Strich gehen. Petrus war überhaupt nicht begeistert, er war verwirrt. Was er bis dahin dachte und glaubte, wurde in Frage gestellt und sowas ist ja nie lustig. Seine persönlichen Ekelschranken wurden berührt. Dieses unreine Viehzeug soll ich essen? Das Haus eines unreinen Heiden soll ich betreten? Igitt. Letzten Endes siegte die Barmherzigkeit. Petrus akzeptiert, was Gott entschieden hat. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Vor Gott und in einem Verkehrsstau sind alle Menschen gleich. Hört man oder liest man manchmal. Was soll das nun heißen? Soll das nun heißen, dass es gar keine Unterschiede mehr gibt und dass wir gegenüber allem und jedem tolerant zu sein haben? Wenn es das bedeuten würde, dann würde in dieser Story nicht so ein Wirbel darum gemacht, dass Cornelius fromm und gottesfürchtig war. Und dann hätte auch Petrus gar nicht zu ihm gebracht werden müssen, um ihm die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen. Dann hätte Cornelius ja einfach bleiben können, wie er ist, und weitermachen können auf dem Weg, auf dem er sowieso schon unterwegs war. Diese Geschichte fragt uns, wo unsere Vorurteile und Berührungsängste, für die wir vielleicht sogar Gründe aus der Bibel haben, sie fragt uns, wo unsere Vorurteile und Berührungsängste es verhindern, dass Menschen mit der guten Nachricht von Jesus in Berührung kommen. Sie sagt uns, zu Jesus kann jeder kommen, wie er ist, mit seiner Vorgeschichte, mit seiner Lebensweise, mit seinem Glauben. Sie sagt aber auch, wo Jesus mit einem Menschen in Berührung kommt,
Da passiert was. Es geschieht Umkehr, es wird Schuld vergeben und es beginnt durch die Taufe etwas Neues. Die Botschaft von Jesus heißt ja nicht, bleib wie du bist, sondern kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was wir im 10. Kapitel der Apostelgeschichte lesen, war ein riesiger Sprung für die Kirche im ersten Jahrhundert. Und was wird unser, was wird mein nächster kleiner Schritt sein? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft. In meinem Haus, in meiner Straße, meinem Viertel, meiner Stadt will ich ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat. Ich will meinen Nächsten sehen. Ich will meinen Nächsten sehen. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft. In unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Gottes Bau an jedem Ort. Gottes Bau an jedem Ort. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft. Und schließlich sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Allen Menschen gilt sein Wort. Allen Menschen gilt sein Wort. Gott, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. Alle Grenzen überwindet seine Kraft.
Ich möchte euch noch Folgendes weitergeben für die kommende Zeit. Der Kirchenvorstand trifft sich am Montag, also morgen 18.30 Uhr. Die Bitte immer wieder denkt im Gebet mit dran. Ebenso am Montag der Kreis für Erwachsene und Ehepaare 20 Uhr bei Familie Strobel. Und der Kreis Lebensmitte trifft sich am Freitag 20 Uhr. Und dann eine herzliche Einladung für nächsten Sonntag zum Predigtgottesdienst. Aber nicht wie abgedruckt im Gemeindebrief und Stadtzeitung 8.30 Uhr, sondern 9.30 Uhr. Bitte gebt es weiter. Nächste Woche 9.30 Uhr. Und zur gleichen Zeit Kindergottesdienst und Kinderstunde. Dann noch wieder mal eine Information von unserer Kantorenstelle mit einer Bitte verbunden. Sie liegt zurzeit bei 50% und davon werden 5% von unserer Gemeinde finanziert, was Gemeindeglieder finanzieren, regelmäßige Spender. Und um dieses aufrechtzuerhalten, suchen wir Spender, die das unterstützen möchten. Und wen das am Herzen liegt, da meldet sich bitte bei uns, beim Kirchenvorstand oder auch bei der Jana Jakob in unserem Büro. Dann eine herzliche Einladung, die von unseren Kantoren, von unseren Schwesterngemeinden, von Detlef Küttler aus Aue und Martin Seidel aus Lösnitz kommt, zu den Kindermusiktagen. Die finden in der ersten Ferienwoche im Februar statt, und zwar vom 9. bis zum 13. Es wird ein Musical eingeübt, was am 15. März und am 15. Februar und 29. März aufgeführt wird. Und eingeladen sind alle Kinder ab 6 Jahre. Und anmelden kann man sich noch bis zum 30. Januar. Informationen dazu findet ihr am Haupteingang oder hier von mir rechts auf der Friedhofseite an unserer Infotafel. Also vom 9. bis zum 13. Februar wird ein Kindermusical eingeübt in Aue. Und dann heute nochmal die Weihnachtssammlung, die wir, denke ich, alle schon wisst, an den Verein Perspektiven für Familien, Haus, Kinderland in Chemnitz geht. Die möchten wir nächsten Sonntag abschließen. Da ist noch die Möglichkeit, noch zweimal, und da bitte die Spenden wie gewohnt im Briefumschlag zur Kollekte geben. Und ganz herzlich danken möchte ich noch für die Kollekte von der Allianz-Gebetswoche, und zwar vor dem Gebetsabend mit Open Doors in Dürfeld, 429 Euro. Und dann an den anderen Gebetsabenden und dem Abschlussgottesdienst wurde gesammelt für das Allianzhaus in Bad Blankenburg. Und da wurden 1.704,47 Euro gespendet. Und für unsere Kirchenerhaltung hier 20 Euro. Gott segne Geber und Gaben. Und die heutige Kollekte ist für die Bibelverbreitung Weltbibelhilfe bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Und das Dankopfer im Gottesdienst verbleibt in unserer Gemeinde. Und der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Und so lasst uns beim nächsten Lied die Kollekte einsammeln. Und dann möchte ich euch noch meinen Lieblingsspruch, den ich seit vorigem Jahr habe, in dieser Sache mal weitergeben. Wer unter euch kein Hortgeld hat, der werfe den ersten Schein.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben gibst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, dass dieses Geld hilft, deine Gemeinde aufzubauen und Christen unserer Stadt mit dir und deiner Liebe bekannt zu machen. Menschen in dieser Stadt mit dir und deiner Liebe bekannt zu machen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt. Ich bedenke mein Leben vor Gott. Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Ich habe anderen das Leben schwer gemacht, und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen müssen. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis und Hilfe von mir erwarteten. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Ich lasse mich gefangen nehmen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein bei dir. Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Herr, erbarme dich. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von Herzen vertrauen, als ein berufener Diener des Wortes, die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir denken in diesem Gottesdienst an unser Gemeindeglied Erika Andrä. Sie starb im Alter von 83 Jahren. Sie wurde zur letzten Ruhestätte in dieser vergänglichen Welt auf dem Friedhof in Reinsdorf geleitet. Und dabei hat die Trauergemeinde auf Offenbarung 21, Vers 5 gehört. Der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. In der Fürbitte nennen wir ihren Namen vor Gott und beten für ihre Angehörigen. So lasst uns beten für uns selbst und für andere Menschen, die unser Gebet brauchen. Barmherziger Gott, Schöpfer der Welt, Herr aller Völker, danke für deine offenen Arme. Danke für deine Liebe, die keine Grenzen kennt. Danke für alle, die uns helfen auf dem Weg des Glaubens. Da bitten wir dich zuerst für deine weltweite Kirche, für alle, die den Namen deines Sohnes tragen und dein Evangelium bezeugen. Leite sie, leite uns alle durch deinen Geist. Hilf uns, Trennungen zu überwinden, Konflikte zu lösen und einander bei allen Unterschieden als Schwestern und Brüder zu erkennen. Wir bitten dich um Klarheit für unseren weiteren Weg als Gemeinde in dieser Stadt. Wir bitten dich für die Sitzung unseres Kirchenvorstands morgen. Wir bitten dich um die Wiederbesetzung unserer nicht besetzten Pfarrstelle. Und wir bitten dich um einen guten Dienstbeginn für unseren neuen Superintendenten. Wir beten heute auch besonders für die Verbreitung der Bibel, für die wir heute Geld sammeln. Und da bitten wir dich für die Arbeit der Bibelgesellschaft in Namibia, für die heute ein großer Teil unserer Spenden vorgesehen ist. Bitten dich für alle Bemühungen, Kinder und Jugendliche in Namibia mit deinem Wort in Verbindung zu bringen. Und wenn wir für die Kirche beten, dann denken wir auch besonders an die, die für ihr Glaubenszeugnis verfolgt und misshandelt werden, die einen hohen Preis zahlen für ihre Treue zu dir. Steh ihnen bei, stärke ihren Glauben, rette sie aus der Hand ihrer Verfolger. Herr, wir bitten dich auch heute wieder um Frieden für deine zerrissene Welt, um ein Ende von Krieg und Terror. Lass Frieden werden zwischen den Völkern, damit alle Menschen diese Erde als ihre gemeinsame Heimat erkennen und lernen, friedlich miteinander zu leben. Wir bringen die Menschen in der Ukraine vor dich, in Israel und Gaza, im Sudan, im Jemen. Und wir bitten dich heute besonders auch wieder für die Menschen im Iran, die sich nach Freiheit und Gerechtigkeit sehnen. Tritt all denen entgegen, die anderen Gewalt antun. Setze den Diktatoren Grenzen. Hilf uns allen gemeinsam, für Frieden und Recht einzutreten. Wir bitten dich aber auch für alle, die in unserem Land an Grenzen stoßen, weil sie zu arm sind oder zu alt, weil sie mit einem Handicap kämpfen oder mit einer schweren Krankheit, weil sie täglich erleben, nicht gewollt und nicht akzeptiert zu sein. Wir bitten dich um deinen Schutz für alle, die Gewalt erfahren, für die Kinder und die Frauen, die in ihrem eigenen Zuhause nicht sicher sind, für alle, die wegen ihrer Herkunft oder ihrer Religion angegriffen werden, für alle, die auf der Straße leben und keinen sicheren Ort haben. Hilf uns, füreinander da zu sein, einander zu sehen und einander beizustehen. Mach unsere Gemeinde zu einem Ort, an dem alle sicher sind. Wir bringen uns selbst vor dich und das, was wir im Herzen tragen, unseren Dank für alles, was du uns schenkst, unsere Liebe zu denen, die zu uns gehören, unsere Trauer um die, die uns vorausgegangen sind und die wir vermissen. Bitten dich für alle, die um Erika Andrä trauern. Tröste sie durch dein Wort, tröste sie durch die Hoffnung auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und hilf uns allen daran zu denken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden und uns in unserem Leben auf das ausrichten, was in deiner Ewigkeit Bestand hat. Stärke unser Vertrauen, dass wir alle in deiner Hand geborgen sind. Herr, du rufst uns zum Leben in dir und für dich. Hilf uns zu leben in der Gewissheit, dass du uns kennst und uns siehst. Als deine Kinder beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.